Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Es hat sich ein Parkplatz aufgehoben, haben Sie gesagt.
Ja, man hat Parkplatz aufgehoben. Es ist auch so, dass man eigentlich prüft, wie ist das Verhältnis, oder? Also kann man die Parkplätze aufheben? Es ist auch so, dass man überlegt, mit jedem Neubau, wie viel Parkplatz braucht es. Und eigentlich muss man die heute auf dem privaten Grund zur Verfügung stellen und realisieren und nicht mehr auf dem öffentlichen Grund. Der öffentliche Grund ist eigentlich zu kostbar und man sollte den eigentlich im Sinne vom allgemeinen Interesse nutzen. Das sind Velowege, also es ist Platz für Grün, für Fußgänger und eben für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel.
Christine Bächtiger sitzt mir an diesem Sommertag im August an der Heinrichstrasse in Zürich gegenüber. Die ganz strenge Hitzeperiode von dem Sommer ist erst noch gekommen. Wir haben in Bern Mitte August sogar für kurze Zeit Schnee auf den Alpen gesehen. Wie wir gerade gehört haben, hat man an der Heinrichstrasse genau überlegt, wie viele Parkplätze überhaupt nötig sind und wie viel man lieber für Bäume einsetzt. Die kleine Massnahme ist eine von vielen, mit denen man in dieser Stadt die heissen Temperaturen am Tag und besonders auch in der Nacht oben runterkriegen will. Zürich ist nicht die einzige Hitzeinsel in der Schweiz. Aber die Stadt hat auch sehr genaue Vorstellungen davon, was man machen muss, damit StadtbewohnerInnen im Sommer nicht verbröteln. Es gibt dort eine detaillierte Fachplanung Hitzeminderung. Wir haben uns im Gespräch vom Detail zur Vogelperspektive bewegt und zurück. Und wir haben auch darüber geredet, wie man die Privaten, sprich die Immobilienbesitzerinnen und die Investoren dazu bringt, Massnahmen umzusetzen, die die Stadt kühler machen. Denn die Schweiz ist nicht Singapur, ein Paradebeispiel für Hitzeminderung, wo mit einer zentralistischen Regierung viel direkter ansetzen kann. Bei uns muss man überzeugen und auch zeigen, wie man Geld sparen kann, wenn man anpasst, baut und begrünt. In diesem Gespräch bleiben wir zuerst beim konkreten Beispiel. An der Heinrichstrasse liegt das Areal von der Schule Schütze. Christine Bächtiger erklärt gerade, wie bei dieser Schule Massnahmen umgesetzt worden sind. Sie ist übrigens die Leiterin Raum und Umwelt, Stellvertreterin, Leiterin Klima- und Umweltstrategie und Politik vom Departement Umwelt- und Gesundheitsschutz von der Stadt Zürich.
Also man hat hier einen Erweiterungsbau gemacht, das heisst, man hat das bestehende Gebäude erweitert. Man hat den Bau sehr kompakt gemacht, damit man eben viel Freifläche im Umfeld kann erhalten kann. Und da sieht man jetzt sehr schön, was man mit dieser Freifläche oder mit dem Umschwung von dem Gebäude gemacht hat. Man hat viel Bereich entziegelt, was man hat können entziegelt. Man hat auch begrünt, also man hat auch geschaut, dass man Begrünung hat, die verdunstungsaktiv ist. Und man hat auch mit verschiedenen Flächen geschafft. Man hat dort eine grosse Wiese, die gleichzeitig auch für Freizeitnutzung und aber auch Schulsport dient. Und man hat einen Spielbereich, der auch entsiegelt ist, wo man mit grossen Steinen eigentlich eine Chaussierung gemacht hat, die auch versickerungsfähig ist. Und in dem Sinne das Wasser auch bis zu einem gewissen Grad kann halten und dann wieder verdunsten. Dann hat man auch sehr viele Bäume in der Umgebung versucht zu pflanzen. Ja, ich glaube, insgesamt ist es sehr eine gelungene Umsetzung. Sie wirkt auch sehr natürlich, jetzt wo man sieht, wie sich das entfaltet hat. Mit sehr vielen Elementen eben für die Umsetzung der Hitzeminderung.
Sie haben ein Problem, das ganz viele Schweizer Städte auch haben. Das ist eine Hitzeinsel. Das heisst, hier in der Stadt staut sich die Hitze. Wie drückt sich das genau in Zürich aus? Wie liegt das geografisch? Und wie können Sie probieren, darauf Einfluss zu nehmen, dass die Hitze vielleicht nicht mehr so hier stagniert in der Stadt?
Also dann fangen wir vielleicht mal mit einem grossräumigen Thema an. Das sind die Kaltluftströme, wo die Stadt Zürich davon profitieren kann, dank der topografischen Lage. Wir haben ja die Hügelzüge, also wir haben den Uetliberg auf der einen Seite mit relativ starker Hangneigung, wo starke Kaltluftströme mit grossem Volumen den Hang abkommen. Und das passiert natürlich, sobald die Sonne untergeht, die Luft abkühlt. Und ich glaube, so, wir haben die Modellierung für den Morgen um 4 Uhr gemacht, dann hat man so das Maximum von dieser Kaltluftabströmung in die Stadt. Die beeinflusst natürlich die Stadt sehr positiv. Wenn es heiss ist im Sommer, kühlt es in der Nacht ab. Wir haben auch Hangabwind auf der anderen Seite. im Hünk, Käferholzberg. Dort sind die Hangabwinde aber ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Aber trotzdem fließen sie in die Stadt und mögen Abkühlung erzielen. Die Kunst ist jetzt natürlich, das Kaltluftsystem möglichst zu erhalten. Damit das gelingt, versucht man, die Ränder möglichst durchlässig zu gestalten. Das heisst, man schaut, dass man zum Beispiel Gebäudeabstände kann erhalten oder auch bei Neubauten realisieren, die eben ermöglichen, dass die Kaltluft weiterhin ins Stadtgebiet eindringen kann.
Die See, was spielt da für eine Rolle? Das ist so eine grosse Fläche, die Feuchtigkeit abgibt.
Ja, der See, der hat natürlich eine gewisse Verdunstung, ja, vom Wasser. Bringt aber vor allem eine Erholung am Tag und eine Abkühlung am Tag, wenn man ihn nämlich auch nutzt zum Baden. In der Nacht ist er leider eher ein Wärmespeicher, da geht er nämlich die Wärme ab. Und somit ist im Sommer für die Nacht eigentlich nicht so ein Vorteil, wenn du die Hitzeinsel eher verstärken. Was aber der See natürlich auch noch macht, das ist ein Landauf-Landabwind vom See, den wir haben. Da profitiert natürlich das Gebiet um den See auch ein Stück weit.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, funktionieren die Hügel auf den beiden Seiten eher als Kaltluftzulieferer als der See. Es gibt so dort ein bisschen auch ein bisschen Luft hin und her, aber nicht unbedingt so prägnant, dass es stattfindet.
Richtig, und vor allem der Säbelluftaustausch ist dann nicht unbedingt viel kühler als das, was wir jetzt von den Hügelzügen haben. Das ist wirklich Kaltluft. Die topografische Lage bringt viel mehr jetzt als der See. Vor allem, eben, wir sehen ja den Unterschied dann vor allem in der Nacht. Also die Hitzeinseln sind ja vor allem in der Nacht ausgeprägt. Am Tag sind sie gar nicht so ausgeprägt. Und die Hitzeinseln in der Nacht, die entstehen ja vor allem, weil sich die Wärme speichert in den Oberflächen, also in den Gebäudeoberflächen. Und das gibt dann in der Nacht eigentlich die Hitze, oder? Weil die Wärme wieder abgegeben wird an die Umgebungsluft.
Jetzt, Sie haben Fachplanung gemacht, Hitzeminderung, und haben darin ganz viele Handlungsfelder formuliert und dann auch ganz konkrete Handlungsmassnahmen. Und vielleicht können wir ein paar von denen ein bisschen anschauen und vielleicht auch noch Beispiele dazu erzählen. Also Sie erzählen sie natürlich. Jetzt hat die Stadt selber aber auch grüne Flächen, wie ein Gürtel rundum um die Stadt. Das ist eins der Handlungsfelder, dass der grüne Gürtel wie erhalten bleibt. Muss man dort aktiv etwas machen, damit der so bleibt und dass er seine Rolle kann haben?
Nein, dort muss man eigentlich nicht viel machen. Die Gebiete sind zoniert in der Freihaltezone, also heisst man keine Bauzone dort. Und von dem her bleibt das so frei und man wird das auch so behalten. Die Stadt hat ja die kommunale Richtplanung erneuert kürzlich und das Volk hat denen zugestimmt, sehr erfreulich. Und in dieser kommunalen Richtplanung hat man eigentlich auch dieser Freihaltung ja weiterhin zugestimmt. Es war auch nie geplant gewesen, dass man dort eine Bauzone machen würde, weil die Stadt Zürich hat eigentlich genug Reserven, die sie nutzen kann, um die Vorgaben vom Kanton, nämlich etwa rund 100'000 mehr Menschen anzusiedeln, zu erfüllen.
Es soll noch wachsen, die Stadt. Das heisst, es braucht dafür auch mehr Gebäude. Also Leute wollen nicht mehr wohnen, wollen nicht mehr arbeiten. Wenn jetzt sagen wir mal, jemand kommt und er will da hinten eine neue Siedlung machen, was würden Sie dem Immobilieninvestor bzw. dem Bauherr sagen?
Gut, also die Fachplanung Hitzeminderung ist ja schon auch für die Privaten und auch für Planende und Bauende, die Privaten ja engagieren in der Regel für grössere Projekte. Und dort hat sie einfach einen empfehlenden Charakter. Man hat die Empfehlungen, die wir hier haben, auch in einem Online-Stadtklimatool zur Verfügung gestellt. Das Gebiet der Stadt ist dort integriert und man kann das im Prinzip abrufen. Das heisst, man kann dort seine Adressen eingeben und man sieht dann, in was für ein Gebiet bin ich? Ist das Starkwärme belastet? Ja, nein. Und was sind die Handlungsempfehlungen für die Reduktion der Hitzeinsel-Effekt am Tag und aber auch in der Nacht? Und im Prinzip, wenn man dort sieht, was empfohlen ist, kann man das nachher vertiefen und man findet eigentlich die Handlungsempfehlungen in dieser Fachplanung Hitzeminderung. Und es gibt natürlich auch weitergehende Grundlagen, die weit über das ausgehen. Und mich dünkt es auch, wir haben ja viele Sensibilisierungsmassnahmen gemacht, wir haben Fachzeitschriften finanziert. Und mich dünkt es, Planende und Baufachleute sind eigentlich recht gut sensibilisiert. Das heisst, man findet auch Fachleute, wenn man ein Projekt plant, die einem da gut unterstützen können. Da muss ich vielleicht aber auch noch sagen vorher, es gibt schon gewisse Vorschriften in der heutigen Bau- und Zonenordnung, die sie erfüllen müssen. Wie zum Beispiel, wenn ein Flachdach ist, haben sie Verpflichtung, das Dach zu begrünen. Es gibt auch Verpflichtungen, gewisse Bereiche vom Gebäudeumschwung entsiegeln zu lassen. Da gibt es auch eine Flächenvorgabe. Das heisst, man hat nichts heute. Aber es gibt zum Beispiel vielleicht wenige Anforderungen, wie die Qualitäten zum Beispiel sein müssen, oder? Ja, ich meine, letztlich ist es eigentlich auch im Interesse vom Eigentümer selber, dass er das Gebäude auch klimaangepasst gut plant, weil, ja, es erhöht die Qualität für die Bewohnenden oder die Mietenden und letztlich den Gebäudewert insgesamt. Es hat ja da in der Fachplanung Hitzeminderung auch sogenannte Testmodellierungen gegeben, wo man im Prinzip verschiedene Stadtstrukturtypen, die auch häufig vorkommen in der Stadt, klimaangepasst modelliert hat. Also das heisst, man hat es nicht real umgesetzt, aber man hat es modelliert und hat dort im Prinzip geschaut, was hat es für einen Effekt auf Temperatur. Und tatsächlich hat man dann auch aufgrund von diesen 11 Modellierungen die Abschätzung gemacht, was ist die hitzemindernde Wirkung. Und es gibt so eine Rangliste von diesen Handlungsansätzen da innen für den Tag. Also welche Massnahmen sind vor allem am Tag hitzemindernd wirksam und welche sind in der Nacht hitzemindernd wirksam.
Können Sie die gerade kurz beschreiben oder einzelne davon?
In der Tagssituation sind es zum Beispiel Bäume. Darum setzt die Stadt Zürich ja jetzt auch stark auf die Bäume und hat die Fachplanung Hitzeminderung jetzt beschlossen, wo wir jetzt umsetzt. Dort ist die Wirkung bis zu minus 8 Grad jetzt, also 8,7 Grad sogar. Das ist nicht nur gerade 2 Meter weit vom Baum, wenn es ein grosser Baum ist, geht die bis zu 20 Meter weit. Also ein Baum ist wirklich sehr hitzemindernd wirksam. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Fassadenbegrünung. Die hat eine Wirkung da jetzt von minus 6,6 Grad am Tag. Also das ist immer noch erheblich, oder? Ich meine, wir reden von Temperaturerhöhungen von einem halben bis eineinhalb Grad. Und das merken wir ja schon in der Stadt, oder? Und es ist immer ein bisschen die Frage, ja, ist das viel oder ist das wenig? Aber ein halbes Grad mehr ist halt eben schon viel, oder? Und man muss immer überlegen, wie eine Relation, als man da denkt. Jetzt, was natürlich das bringt, wenn man so etwas flächendeckend umsetzt, das ist sehr schwierig und komplex abzubilden. Aber wir sind natürlich überzeugt, wenn man das versucht, eben einfach möglichst häufig umzusetzen, dass das dann schon auch einen Effekt hat auf die Hitzeinsel insgesamt. In der Nachtsituation ist eben zum Beispiel gerade die Fassadenbegrünung, die Dachbegrünung wirksam, oder? Weil sie eben ja die Wärmeaufnahmefähigkeit von diesen Oberflächen reduziert. Also auch eine Beschattung von so einer Oberfläche ist hilfreich. Es müssen nicht nur Begrünungsmassnahmen sein, es können auch technische Beschattungselemente sein. Es geht einfach darum, möglichst wenig Wärme in diesem Stadtkörper zu speichern, damit wir in der Nacht wieder angenehmere Temperaturen haben.
Und schnell oben runterkommen eigentlich, kann man sagen.
Ja, natürlich, je weniger heiß die werden, umso eher sind sie wieder abgekühlt. Wir haben ja auch darum die Problematik in längeren Hitzeperioden, dass es wie eine Temperaturtreppe gibt, oder? Weil der Stadtkörper erwärmt sich, er mag nicht mehr ganz abkühlen in der Nacht, mit der Nachtabkühlung. Und dann kommt schon wieder der nächste Tag mit einer intensiven Sonnenbestrahlung. Und dann fängt man halt nicht mehr beim Ausgangspunkt von der Temperatur an, sondern schon wieder ein paar Grad höher, oder? Und wenn wir eine längere Hitzeperiode haben, dann geht die Temperaturtreppe einfach rauf. Je länger die Periode dauert, umso höher sind die Temperaturen in der Nacht. Und das ist ja auch Problematik. Darum prophezeit man der Stadt Zürich ja auch viel mehr Hitzenächte, also Tropennächte heisst es, in Zukunft. Also da wird es mehr als eine Verdoppelung geben. Wir sind heute etwa bei 5, 26 Hitze. Und nochmal an, wir sind heute etwa bei 25, 26 Tropennächte und man prognostiziert 20, 40, 55 oder auch mehr.
Wir haben dieses Jahr aber jetzt Glück gehabt, oder? Wir haben jetzt einen relativ angenehmen fast Juli und Anfang August gehabt. Ich habe sogar Schnee auf den Bergen gesehen, von Bern aus gesehen, und die schon. Es ist ganz verrückt, dass im Sommer plötzlich Schnee liegt. Das ist etwas interessant. Ich habe das genossen, weil ich, wie gesagt, langsam hitzeempfindlich werde. Was ich spannend finde, auch ein anderer kleiner Effekt, aber ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel die Stadt Wien mit dem stark von der verschaffen, ist der Albedo-Effekt. Das heisst, das Wegreflektieren eigentlich von Hitze und von Sonnenbestrahlung durch helle Fassaden oder helle Belege am Boden. Mhm. Ist das etwas, was bei Ihnen auch das Thema ist?
Das ist ein Thema, das hat man angeschaut. Es ist so, dass helle Flächen einen höheren Albedo haben, eine höhere Reflexion und in dem Sinn weniger Wärme aufgenommen wird. Das wirkt sich dann auch vor allem in der Nacht aus, oder? Da haben wir weniger hohen Hitzeinsel-Effekt. Beim Albedo sind wir aber auch noch nicht ganz am Ende der Weisheit. Da gibt es noch viele offene Fragen zu klären. Es ist auch bekannt, man hat bei hellen Oberflächen einen Blendeffekt, den man anschauen muss. Und es gibt auch Hinweise, dass die Strahlung dann höher ist. Das heisst, wenn man hohe Albedo-Effekte hat in einem Bereich, wo sich viele Leute aufhalten am Tag, kann es auch zu einer höheren PET-Belastung führen. Also PET, das ist die physiologisch äquivalente Temperatur. Das ist die Temperatur, die man als Mensch empfindet. Das sind nicht nur Temperatur, sondern auch Feuchtigkeit oder eben Strahlungsaspekt drin integriert. Und dort, denke ich, muss man noch ein paar Fragen klären.
Muss man eine Balance finden? Oder?
Ja, ob helle Oberflächen wirklich überall sinnvoll sind. Und dort muss man wirklich überlegen, was hat man für Nutzungen in diesem Umgebungsraum. Und das muss man noch mal genauer anschauen.
Ich habe gesehen, Sie wollen auch Wasseroberflächen noch besser nutzen in der Stadt. Haben Sie das richtig?
Gut, das ist etwas, was die Stadt eigentlich schon lange anstrebt. Das ist einfach dort, wo sie die Möglichkeit hat, Bäche freizulegen. Dort macht sie das. Und ich glaube, dort hat man das Potenzial schon recht gut ausgeschöpft. Das hat man schon früher angefangen zu machen. Das ist das Bachkonzept, wo Entsorgung und Recycling umgesetzt hat und eigentlich weitgehend umgesetzt ist. Das heisst, man hat ganz viel Bäche gewonnen und hat sich eine zurückholende Zeit lang. Der kühlende Effekt, ja, er wird irgendwo sein, aber dazu haben wir jetzt keine Modellierungen gemacht. Was man natürlich in Zukunft probieren will, ist, das Regenwasser länger im Stadtraum behalten. Entweder man lässt es versickern ins Grundwasser, aber dort sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt im Stadtgebiet. Wir haben an vielen Orten sehr verdichteten Untergrund. Aber man kann natürlich das Regenwasser länger behalten. Entweder man führt es der Begrünung zu, die wir haben, oder man speichert es einfach länger im Boden. Dazu hat man eben chaussierte Flächen, wie hier. Man hat entsiegelte Flächen, die man behalten kann. Es gibt auch Retentionsbecken. Das kann man auch auf dem Privatgrund realisieren, um das Wasser eben sammeln und dort wieder verdunsten lassen. Und es gibt auch einen Regenwasserfachplan für den Siedlungsraum, den man jetzt neu entwickelt, wo man eigentlich die Potenziale noch weitergehend prüfen und ausschöpfen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann höre ich wirklich so, also die ganze Stadt Zürich hat mit dieser Fachplanung so eine richtige Vogelperspektive noch machen. Oder? Und sie tut sehr ganz grosse Themen anschauen. Wir haben es vorhin gehört, Kaltluft, wie kommt die rein, wie bleibt sie da, wie betut man Private motivieren, dass sie mitziehen. Es gibt ganz viele Ebenen in diesem Bericht. Die Frage ist ein bisschen, was kann die Stadt mit ihren eigenen Flächen machen im Vergleich zu dem, was Privaten gehört? Ist da eine Balance, was möglich ist bei den Privaten und bei der Stadt, oder ist das sehr stark unbalanciert?
Also wenn man jetzt natürlich die bebaute Zone anschaut, oder? Also wo man wirklich Bauten drauf hat, nicht Verkehrsfläche, nicht Waldfläche, oder? Dort muss man sagen, hat die Stadt einen kleinen Anteil, was sie selber besitzt. Dann ist immer noch der grösste Anteil gehört Privaten, oder? Und von dem her sind wir natürlich angewiesen darauf, also es ist sehr wichtig, dass die Privaten auch Anpassungsmassnahmen machen und hitzemindernde Massnahmen umsetzen. Sowohl im Bestand, wie auch natürlich, wenn sie Bauten ersetzen und neu planen. Es ist schon noch eindrücklich. Und es ist gerade ein bisschen in die gleiche Richtung. Bei dieser Analyse, die man jetzt gemacht hat, für die Stadtbäume, oder? Hat man wirklich gesehen, dass halt die Bäume generell in der Stadt auf den privaten Parzellen verschwinden, oder? Also halt vor allem bei Neubauprojekten, wo man dann eine höhere Ausnutzung hat, haben die Bäume keinen Platz mehr und alte, grosse Bäume werden gefällt. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich unschön ist, oder? Und wo man auch muss überlegen, wie kann man die Bäume erhalten oder wie kann man dann auch Ersatzbäume fordern, oder?
in den vielen möglichen Ansätzen, die man umsetzen kann, gibt es da Massnahmen, die eindeutig teurer sind und andere, die billiger sind?
Also wir haben das nicht im Detail ausgewertet. Wir haben mal verschiedene Fassadenbegrünungssysteme angeschaut bezüglich Kosten. Es ist klar, technisch aufwendige Lösungen sind in der Regel wahrscheinlich kostspieliger als einfache. Also eine bodengebundene Begrünung ist wahrscheinlich wesentlich günstiger als eine fassadengebundene Begrünung, wo man dann auch vielleicht noch mal künstlich bewässern muss. Aber jetzt nur die Kosten sollte man auch nicht anschauen. Man sollte ja auch die Wirkung anschauen, oder? Wo dann auch wieder eigentlich dem Gebäudebesitzer zugutekommt. Also in dem Sinn, die Betrachtung von Kosten und Nutzen ist sehr komplex und die kann man eigentlich fast nicht generisch beantworten, die muss man wirklich situativ beantworten. Und also wir stellen uns vor, dass man irgendwann ein Tool kann zur Verfügung stellen, wo man die verschiedenen Massnahmen kann modellieren und dann halt auch dazu ohne ganz viele Informationen zu Wirkung und zu Kosten kann zur Verfügung stellen, damit man eine gute Entscheidungsgrundlage hat, eben welche Massnahmen passen jetzt genau für die Eigentümerschaft und welche Massnahmen kann sie umsetzen.
Sie haben es gerade erzählt, Sie haben verschiedenste Empfehlungen, die man bei Ihnen einsehen kann, im Bericht schon, aber auch auf Ihrer Webseite für private Bauherren. Längen denn Empfehlungen oder müsste man nicht auch mal auf der Ebene von Gesetzen und Verordnungen noch mehr machen?
Ja, das ist ein Thema, das man verfolgt. Also man hat dort einen Handlungsbedarf erkannt. Man hat jetzt ja schon Regelungen, die man einhalten muss, wie zum Beispiel eben die Dachbegrünung, das habe ich vorher schon erwähnt. Im Moment ist das Planungs- und Baugesetz vom Kanton in Revision. Und dort will man eigentlich den Gemeinden mehr Handlungsmöglichkeiten geben, um eben hitzemindernde Massnahmen auch einzufordern, verbindlich. Wir rechnen damit, dass das Anfang 2024 verabschiedet werden wird. Und im Anschluss dann an das neue Planungs- und Baugesetz werden wir auch prüfen für die Stadt Zürich, für die Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich, was man dort allenfalls noch anpasst oder ob man schon quasi kann auf der Basis des kantonalen Gesetzes Sachen einfordern.
Und was ist das zum Beispiel, was dort könnte Platz finden in so einem Gesetz, in einer neuen Bauordnung?
Also eine Möglichkeit, die man prüft, ist zum Beispiel eine Beschränkung von der Unterbauung, dass man eben eigentlich Gebiete hat, wo man tiefgründig wurzelnde Bäume auch pflanzen kann und die Bäume dann können gross werden. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch sagen, vielleicht tut man einen Anteil Grünfläche vorschreiben, die man muss haben. Das sind so Überlegungen, die man hat. Baumersatzpflicht, wenn man in einem Neubauprojekt zum Beispiel alte Bäume muss fällen, ist auch ein Thema. Also es sind so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man prüft. Auch bestehende Vorschriften, die jetzt nicht unbedingt begünstigend sind für die Erhaltung oder Neupflanzung von Bäumen, die man prüfen würde. Im Moment haben wir vieles auf Papier und man ist eigentlich sehr angewiesen, dass man bei den Planenden und Bauenden eigentlich das Fachwissen kann etablieren, oder? Und entsprechende Tools zur Verfügung stellen. Es gibt Tools, aber es gibt sehr viele verschiedene Tools und jedes Tool hat eben so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Und wir empfehlen jetzt noch keins, also in dem Sinn. Und wir sagen einfach, sie sollen die Empfehlungen aus der Fachplanung Hitzeminderung prüfen und so wie es möglich ist, umsetzen.
Ich hatte eben auch gehört, dass sie sogar Beratung zur Verfügung stellen in diesem konkreten Fall. Also da hat es Fachleute, die dann nachher gehen helfen. Was muss da oben sein, wie die Neophyten verhindern und so weiter. Ich will es trotzdem noch kurz ansprechen, obwohl das jetzt in Ihrer Vogelperspektive vielleicht nicht unbedingt das Zentrum ist. Aber einzelne Bürger und Bürgerinnen haben vielleicht kleine Möglichkeiten mit ihren Balkonen zum Beispiel. Oder indem sie vielleicht beim
Hausverwalter gehen stürmen und sagen, machen da unten doch endlich mal eine Blumenwiese anstatt eine Standardrasen. Also es gibt so kleine, sagen wir mal, Momente, wo man einen individuellen Beitrag leisten kann. Können Sie da mithelfen? Sie haben einmal gesagt, Sie haben, glaube ich, ein Förderinstrument, aber das ist für Hauseigentümer.
Ja, das ist richtig, aber das ist, also das ist sehr wichtig und auch einmal erwähnenswert. Es gibt ein Förderprogramm, das heisst «Mehr als Grün». Das ist eigentlich für Biodiversitätsförderung, aber Biodiversitätsförderung hat ja auch einen Effekt in der Regel auf Hitzeminderung. Also auch dort hat man Bereiche entsiegelt und anders begrünt, als sie vorher begrünt waren. Also das hat man verlängert, das Programm. Und neu hat man ein Programm für Vertikalbegrünung. Also hat man schon ziemlich früh von der Fachplanung Hitzeminderung ins Leben gerufen und hat das jetzt auch nochmal verlängert. Da tut man Vertikalbegrünungen fördern. Und zwar nicht nur Beratung, sondern tatsächlich auch einen Beitrag leisten an die Kosten, an die Investitionskosten. Und was man dort noch muss sagen, also es gibt dort auch eine vereinfachte Bewilligung für Konzessionen, wenn man den öffentlichen Grund muss nutzen muss. Zum Beispiel, wenn man im Bestand eine Fassade begrünen will und die Verankerungen muss im öffentlichen Grund realisieren. Also, dass man dort einfach einfacher jetzt auch den öffentlichen Grund nutzen kann. Also, dort versucht man schon, die Hürden, die man vielleicht auch hat in der Umsetzung, möglichst abzubauen und die Vertikalbegrünung zu fördern.
Sie haben das vor dem Vorgespräch gesagt und ich habe das sehr spannend gefunden. Alle relevanten städtische Abteilungen können vermehrt von Fachleute einstellen, die Spezialwissen haben im Bereich von der Hitzeminderung oder von der Biodiversitätsförderung. Das ist im Grunde genommen fast die beste Strategie, die man machen kann, weil das hat man in den einzelnen Abteilungen sensibilisierte Leute, die genau auf solche Sachen aufmerksam werden, dass gewisse Verordnungen sich gegenseitig widersprechen. Machen Sie da gute Erfahrungen mit Ihren Neuzugängen, die mit dem Spezialwissen kommen?
Ich kann nicht für die anderen Dienste Abteilungen reden.
Für Ihre eigene?
Gut, vielleicht muss man noch generell auch aussagen, Hitzeminderung ist ja jetzt nicht etwas, was total Neues ist. Es ist ja eigentlich sehr plausibel und naheliegend, dass man mit Begrünung und Entsiegelung zum Beispiel Hitzeminderung kann machen, oder? Ich glaube, das Thema hat einfach auch Bedeutung gewonnen jetzt, natürlich im Zug vom Klimawandel, den wir haben, von der mehr Hitzeperioden und Trockenperioden. Und man hat dem einfach jetzt eine andere Bedeutung beigemessen. Und das ist natürlich wichtig und gut. Wir koordinieren die Umsetzung jetzt von Seiten Umwelt- und Gesundheitsschutz. Und wir stellen fest, dass eigentlich alle betroffenen Dienstabteilungen sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Sie haben ihre Konzepte angepasst, ihre Grundlagen angepasst. Sie haben Pilotprojekte umgesetzt. Sie haben zum Teil Kredit abgeholt für die Umsetzung. Zum Teil haben sie auch Leute angestellt mit dem Spezialwissen. Und das begrüßen wir natürlich sehr. Also es ist ein komplexes Thema und es braucht einfach ein gewisses Fachwissen, um das in diesen spezifischen Gebieten auch wirklich angemessen umzusetzen. Also man kann sagen, es gibt einerseits allgemeine Handlungsempfehlungen, aber wie man das in diesen verschiedenen Portfolio, Gebäude, verschiedenen Strassenbauprojekten dann wirklich kann gut auf den Boden bringen, der braucht es dann einfach auch wieder ein Fachwissen, oder? Ein Strassenbelag, ja, es braucht Fachwissen. Ja, was für einen Strassenbelag, was für Typen haben wir? Oder auch bei der Materialisierung von Fassaden, von Oberflächen, oder? Das sind dann wirklich wieder so spezifische Themen, wo es einfach Fachwissen braucht.
Die Fachplanung Hitzeminderung, die ist 2020 vom Stadtrat bewilligt worden. Sie haben jetzt bald 2,5 Jahre Erfahrung damit. Sie haben gerade schon gesagt, es kommt viel ins Rollen. Es ist vorher schon etwas ins Rollen gekommen, aber es wird jetzt eigentlich noch ein bisschen dichter. Man hat sogar in Anführungszeichen ein Regelwerk dazu. Gibt es Sachen, die Sie deutlich anstehen?
Ich sage vielleicht zuerst noch etwas. Wir haben Anfang 2020 beschlossen, also im Januar. Und wir sind jetzt dann bald 2023, also wir sind jetzt 4 Jahre eigentlich in der Umsetzung. Wir schliessen die erste Phase ab. Herausforderungen gibt es ganz viele. Also zu erwähnen ist die Interessensabwägung, die es braucht für verschiedene Bedürfnisse, die man hat. Oder? Ja, man hat mehr Grün, man hat weniger einfache Oberflächengestaltung, jetzt auch im öffentlichen Raum. Also man hat verschiedene Interessen, denen muss man gerecht werden. Oder? Man hat jetzt gerade in der Oberflächengestaltung nicht nur Begrünungsinteressen, sondern auch Interessen für Behindertengerechtigkeit, hindernisfreie Gestaltung, oder? Wo man natürlich mit chaussierte Flächen, mit Kiesflächen, mit Abständen oder Vor- und Rücksprüngen, die man hat, nicht ganz sichergestellt werden kann. Man muss auch Zufahrten sicherstellen und. Also man ist da nicht völlig frei natürlich in diesen Oberflächengestaltungen. Es gibt auch Normen, die man einhalten muss. Man muss die Signalisierung sehen, beispielsweise auf der Strasse. Es können dann auch nicht so helle Oberflächen sein, dass man die Signalisierung gar nicht mehr gut sieht und. Der Blendeffekt ist auch ein Thema. Aber was vor allem eine grosse Herausforderung ist, wenn man jetzt sagt, Bäume sind etwas ganz Wichtiges und die will man fördern, dann ist es der Untergrund, wo einfach häufig auch schon viele Interessen daran gestellt werden. Wir haben natürlich Fernwärmeleitungen, wir haben Kanalisation, wir haben Wasserleitungen, wir haben sehr viel Infrastruktur im Untergrund und wir haben nicht überall Platz für die Bäume. Und die Bäume brauchen mehr Platz, wenn man sie lang können wachsen und auch zu einer grossen Kronenfläche kommen. Die brauchen wesentlich mehr Platz im Untergrund und das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Dort, wo man zumindest Tiefe hat, kann man sie ja dann vielleicht gleich pflanzen. Da kommt es einfach darauf an, wie viele Kosten will man akzeptieren, oder? Also sagen wir jetzt einmal, man hat eine Fernwärmeleitung und man muss die um einen Baum, den man konzipieren kann. Kann man sich ja vorstellen, ist das halt kostspieliger, als wenn man die gerade durchziehen kann. Das sind so Fragen, die sich stellen. Und dann haben wir aber auch das Problem, dass wir zum Teil eine Tiefe gar nicht haben. Also beispielsweise, dass viele der Gebäudeparzellen Bauten im Untergrund haben. Also Tiefgaragen, die man praktisch bis zu der Baulinie umsetzen kann. Also im Untergrund hat man keine Beschränkungen bisher. Und das führt natürlich dazu, dass man am Schluss dann vielleicht mit einem halben Meter Humus über der Tiefgarage natürlich keine grossen Bäume pflanzen kann, oder?
Wenn Sie jetzt in Zukunft denken, einen Zauberstab hätten, wenn Sie den schwingen, wie würde die Stadt in 20 Jahren aussehen?
Gut, wenn ich den Zauberstab könnte schwingen, dann würde ich mir viel mehr Grün wünschen. Ich würde mir viel eine natürlichere Umgebung wünschen, mit viel mehr Synergien zu der Natur. Ich finde, wir haben heute sehr technische Umgebung, sehr stark geprägt von künstlichen Untergründen und Oberflächen. Ja, ich würde mir tatsächlich viel mehr Symbiose mit der Natur wünschen in dieser Stadt. Und das würde bedeuten, dass man auch andere Oberflächen hat. Auch die Oberflächen sollten können in Symbiose gehen mit der Natur. Es gibt auch so Versuche mit Pilz, Flechten, Moos. Und das finde ich total eine attraktive Vorstellung. Und das hat natürlich dann auch die Konsequenz, dass man auch das Wasser anders muss denken. Dass auch das Wasser viel mehr wieder Gegenstand wird von dieser Stadt. Wo man nicht einfach abführt, sondern wo soll können zirkulieren. Ganz viele verschiedene Wege sich können suchen in dieser Stadt. Das reden wir vom Regenwasser. Wir reden aber auch vielleicht, dass man das Schmutzwasser anders muss nutzen. Das heisst, es gibt Grauwassernutzung auch mehr. Heute haben wir das noch gar nicht, oder? Und ich glaube auch im Wasserschloss Schweiz wird man nicht um die Frage herumkommen, dass man auch Grauwasser nutzt. Ja, und generell, ich wünsche mir einfach eine viel grünere Stadt. Und zwar am Boden und an der Wand, dass man dort auch wieder einen Weg findet, enger mit der Natur zusammenzuleben. Auch mit den Tieren, die wieder mehr werden in die Stadt kommen. Auch mit den Insekten. Das wäre mein Wunschbild.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Christine Pächtiger recht herzlich für ihre Zeit. Was ihr noch ein bisschen genauer wissen wollt, der findet in meinen Shownotes ein paar Links zum Tier von Zgo. Und wer mehr über mich, den Podcast und meinen Blogbeitrag wissen wollt, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.